euch okay? Ja, danke. Das hört sich dann hier vorne mal manchmal ein bisschen komisch an. Ja, Kerstin, danke für die Einleitung, danke auch dem Musikteam für die tolle Musik- und Liedauswahl, das war wunderbar. Ich spreche noch ein bisschen, so, jetzt geht's wieder, du hast auch schon unsere Gäste begrüßt, ich möchte das ein bisschen konkretisieren von uns da, Volkmann Anja Pfeiffer aus Selb, aus Oberfranken und ja, toll, dass ihr da seid. Nehmt ganz herzliche Grüße an eure Gemeinde mit. Und ich denke, ihr habt auch Grüße mitgebracht. Gut. Ja, okay. Ich glaube, wäre jetzt die Chance gewesen, was zu sagen, Volkmar. Aber gut, okay. Ich möchte kurz beten, bevor wir dann mit der Predigt beginnen. Lieber Gott, ich danke dir für diesen Sonntag, dass wir in aller Freiheit freimütig zusammenkommen dürfen, um dir zu begegnen. Und das haben wir gemacht, Herr, in Gedanken, in Liedern, auch schon in Gebeten. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt gegenwärtig bist und dieses Wort für uns aufschließt, dass es für uns mit Leben gefüllt wird. Amen. Ja, die Predigt heute ist eine Predigt über den vorgeschlagenen Perikopentext. Und wir finden den Text im Epheserbrief im zweiten Kapitel. Und ich fange mal direkt an, auch mit der Lesung. Und der Burkhard ist da noch beschäftigt. Burkhard, jetzt wärst du schon mit den Folien dran. Wenn du jetzt parallel zur Lesung die erste Folie bitte über den Beamer. Da haben wir sie, wunderbar. Angezeigt findet ihr die Übersetzung aus der neuen Genfer Bibel, die ich sehr schätze, aber leider nicht besitze. Ich lese aus der Guten Nachricht im heutigen Deutsch. Epheser 2, die Verse 11 bis 17. Nee, stimmt gar nicht. Die Verse 17 bis 22. So, jetzt haben wir es. Diese Friedensbotschaft hat Christus allen verkündet, euch, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nahe waren. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste, ihr gehört mit zum Volk Gottes und seid in Gottes Hausgemeinschaft aufgenommen. Ihr seid in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Der Schlussstein aber ist Christus. Er hält das ganze Gebäude zusammen und durch ihn wächst es zu einem heiligen Tempel, der ganz und gar von ihm, dem Herrn, bestimmt ist. Durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr in diesen Tempel eingefügt, der sich durch den Geist Gottes aufbaut. Es geht hier um verschiedene Themen, aber ein zentrales Thema ist das Thema der Einheit und der Einigkeit. Und wer soll einig sein? Das sagt der Text uns auch schon. Es geht im Grunde um das Miteinander von Juden. Das ist sozusagen das alte Volk, die Menschen, die mit Gott schon seit jeher in Verbindung standen. Und dem neuen Volk Gottes, den Christen. Und das können Judenchristen und Heidenchristen sein, so wie wir sie eben auch in der Gemeinde in Ephesus finden. Und zusammengefasst wird das mit dem Oberbegriff der Völker. Und das Ganze, diese Einigkeit, wird in ein Bild nochmal verdeutlicht, und zwar das Bild des Hauses. Und interessant ist, dass dieses Bild von zwei Perspektiven betrachtet wird. Einmal von außen, und da haben wir das Bild der Architektur. Das heißt, es ist ein Bild, wo wir von außen dieses Haus betrachten können. Und er spricht hier nicht nur von irgendeinem Haus, sondern er spricht von einem besonderen Haus, einer besonderen Architektur. Er spricht von einem Tempel. Dann gibt es aber auch den inneren Blick, das heißt, wir wenden unseren Blick, wir betreten sozusagen das Haus und sind sozusagen jetzt eine soziale Gruppe innerhalb dieses Haus, die Hausgemeinschaft, die Bewohner. Und das sind die Menschen, die sozusagen jetzt diesen Tempel mit Leben füllen. Beides zusammen, also das äußere Gebäude im Bild und die innere Gruppe, die da nun mal in diesem Gebäude unterwegs ist, das fügt Paulus zusammen als neuen Tempel. Epheserbrief. Es ist immer gut, wenn wir über einen Brief, über ein biblisches Buch sprechen, dass wir auch wissen, worüber reden wir denn. Und deswegen möchte ich uns ein bisschen Hintergrund mitgeben, wie wir diesen Epheserbrief einzuordnen haben und wie wir den zu betrachten haben. Als Autor gilt gemeinhin Paulus und abgefasst ist er im letzten Viertel des ersten Jahrhunderts und, so wie der Brief es ja auch schon sagt, an eine besondere Gemeinde, nämlich die Gemeinde in Ephesus. Vermutlich, das weiß die neuere theologische Forschung, aber ist es wohl ein Zirkularschreiben gewesen, das heißt, es ist sowohl verfasst für die Epheser Christen in dieser Gemeinde, aber auch an viele andere paulinische Gemeinden in Kleinasien. Das heißt, es ist ein Brief gewesen, der nicht nur an eine Gemeinde gegangen ist, sondern mehrere Gemeinden erreicht hat und von daher eben auch durchaus Belange aus anderen Gemeinden berücksichtigt. Paulus selber schreibt nicht nur an die Epheser, der kennt die Epheser. Der hat da nämlich gelebt, 2 Jahre, war teilweise sogar im Knast in der Zeit. Und das war in den Jahren 55 nach Christus und wir finden die Geschichte, wie Paulus im Ephesus war, auch in anderen biblischen Büchern, nämlich in der Apostelgeschichte im 19. Kapitel. Ephesus ist nicht einfach irgendeine Gemeinde, weil Ephesus nicht einfach nur irgendeine Stadt ist, sondern es ist eine sehr, sehr besondere Stadt. Es ist eine Stadt in der Landschaft Ionien. Und im Altertum, das heißt in der Zeit, wo dieser Brief verfasst worden ist, gilt sie als einer der bedeutendsten Städte in Kleinasien. Also Kleinasien heißt hier eben die heutige Türkei. Und das Besondere ist, dass diese Stadt eine Wahnsinnsarchitektur hatte, ganz reiche Architektur hatte und ein ganz besonderes Bauwerk. Das ist ein Tempel, und zwar der Tempel der Artemis. Burkhard, die zweite Folie bitte. Der Tempel der Artemis oder auch das Artemisium. Und das war so bedeutend in der ganzen antiken Welt, dass es als eines der 7 Weltwunder der Antike galt. Ein bombastisches Gebäude. Wir haben hier ein Bild eines Modells. Dieses Gebäude gibt es leider nicht mehr. Man hat es aber rekonstruiert und das ist ein Modell. Aber ihr habt schon eine Vorstellung, ne, wer mal in Griechenland war oder sowas, das ist so ein griechischer Tempel, aber hier King Size, würde ich sagen, ein Riesenmonster-Ding. Und das war so berühmt, dass ein berühmter Autor in der Antike, Antipatros von Sidon, diesen Tempel beschrieben hat und er sagt dazu Folgendes: Doch als ich endlich Artemis' Tempel erblickt, der in die Wolken sich hebt, blasste das andere dahin. Ich sagte, hat Helios Auge außer dem hohen Olymp je etwas Gleiches gesehen? Boah, ein Lobpreis auf ein architektonisches Wunder. Noch heute kann man Ephesus besuchen. Ich war leider noch nie da, aber das ist sicherlich eins, was so auf meiner Agenda steht, diese Stadt, die heute, wie schon gesagt, in der Türkei, in der Nähe von Selçuk, ungefähr 70 Kilometer südlich von Izmir liegt. Und zwar befindet sich Selçuk an der türkischen Westküste. In der Antike lag die Stadt tatsächlich direkt am Meer, also hatte einen Hafen, Verbindung zum Meer, das war ja ganz wichtig für solche Städte, an der Mündung des Flusses Kaistros, aber heute aufgrund von Verlandungsprozessen liegt die Stadt einige Kilometer landeinwärts. Das heißt, diese Küstennähe kann man heute nur noch erahnen. Wie schon gesagt, war Ephesus eine bedeutende Stadt und hatte über 200.000 Einwohner, also nicht nur berühmt wegen der Architektur, sondern auch riesig groß. Eine moderne, fette, belebte Stadt, so wie wir uns heute auch moderne Städte vorstellen können. Und galt als eine der größten Städte des Römischen Reiches. Hammer. Ich höre auch gleich auf, aber das ist einfach wichtig, damit wir verstehen, an wen schreibt denn da jetzt der Paulus. Es gab zahlreiche öffentliche Bauten und die sind zum Teil sogar auch von Bürgern selber finanziert worden. Jetzt ist der Burkhard raus, aber der Peter ist da. Die nächste Folie bitte. und dann quäle ich euch auch nicht weiter. Hier haben wir so ein Monument, was die Jahrtausende überdauert hat. Es ist die Ruine der Bibliothek des Celsus, aber ihr habt noch eine Vorstellung, was das für eine Hammerstadt gewesen ist. Ich komme zurück zum Text. Ich habe gesagt, und wir haben es auch gelesen, dass Paulus hier sprachliche Bilder vom Hausbau verwendet in Bezug auf die Gemeinde und dass er hier vom Tempel spricht. Und wenn Paulus hier nun an die Epheser-Gemeinde schreibt und einen Tempel erwähnt, dann könnt ihr euch vorstellen, an welchen Tempel diese Epheser gedacht haben. Natürlich dieses Monsterteil, dieses Wahnsinnsding. Der Tempel für die Epheser war so konkret, als wenn man einer Kölner Gemeinde was vom Kölner Dom erzählt. Da haben die sofort was vor Augen. Es ist völlig klar, was da gemeint ist. Da denken die sich nicht konstruiert, ja, was könnte denn ein Dom sein, sondern die haben den vor Augen. Also so wie der Dom zu Köln, gehört der Tempel zu Ephesus. Das heißt, man muss da nichts erklären. Das Spannende ist aber jetzt in dem Brief, dass Paulus diesen Begriff benutzt, Tempel, und von Tempel spricht, und die Epheser haben natürlich genau diesen Tempel im Kopf und vor Augen, aber er meint gar nicht mehr dieses Artemison, sondern er spricht über eine ganz andere, neue Qualität von Gebäude, von einer ganz anderen, neuen Art von Tempel, und es geht ihm gar nicht mehr um eine sichtbare Architektur, um diese Wunder- und Weltwunderwerke, die die Epheser umgibt. Und das ist erstmal ein neuer Gedanke, den muss man sich erstmal auf sich einwirken lassen. Es geht ihm hier darum, dass das Haus, was er beschreibt, sowohl ein Gebäude ist in der Sprache, aber auch eine soziale Hausgemeinschaft. Er benutzt beide Begriffe und definiert dadurch Gemeinde als etwas, was in der antiken Welt erstmal völlig neu und unbekannt ist. Und dieses lebendige Gemeindehaus, was Paulus hier nun den Ephesern sozusagen als neues Bild schenkt und als neues Modell für Gemeinde, das ist so eine Art Villa Kunterbunt. Das ist nicht mehr so ein toller Tempel, sondern es ist ein ziemlich vermurkstes Gebäude. Bunt, quer, vielfältig, uneinheitlich und bestimmt nicht schick. Aber das Besondere an diesem Gebäude ist, dass es unmäßig viel Platz hat, und zwar für die unterschiedlichsten Gruppen. Hier ist Platz für ein friedliches Zusammenleben von Juden, von Christen und von Heiden. Und das ist ein komplett neuer Gedanke, eine neue Idee, die nun mit dem Christentum und der Idee Jesu Nachfolge in die antike Welt gebracht wird. Was Paulus hier entwirft, sieht aus wie eine Utopie eines weltfremden Träumers. Und man fragt sich, und das fragt ihr euch vielleicht auch, und das werden wir auch immer gefragt von Leuten, die uns von außen beobachten, wie soll das gehen? Hä? Alle durcheinander, alles, das funktioniert doch nicht. Kann doch gar nicht funktionieren. Und Paulus ist sich dessen bewusst, dass das eine Utopie ist und dass das gar nicht richtig funktionieren kann. Aber er sagt, eigentlich nicht nach weltlichen Maßstäben, aber es geht, weil wir einen besonderen Herrn haben, es geht mit Blick auf Christus. Und dann springt Paulus nochmal in dieses Bild des Bauens, des Gebäudes. Wie bei jeder antiken Architektur funktionieren Gebäude nur dann, wenn es einen Schlussstein gibt. Und jetzt ist Burkhard wieder am Start, die nächste Folie. Es ist ein sprachliches Bild, was auch den Menschen damals völlig geläufig war. Ich will euch aber nochmal erklären, weil wir das nicht mehr verstehen. Was ist ein Schlussstein und warum benutzt Paulus dieses sprachliche Bild in Bezug auf Jesus? Ihr habt hier links eine Zeichnung und ihr seht einen Torbogen. Und dieser Torbogen, der funktioniert ohne Mörtel. Den kann man so aufbauen. Und oben seht ihr eingekringelt den letzten Stein, der ist hier bezeichnet mit dem Buchstaben S. S für Schlussstein. Rechts seht ihr das nochmal, wenn das dann wirklich verbaut ist, auch da eingekringelt. Und dieser Schlussstein bewirkt statisch, jetzt wären unsere Bauphysiker am Start, die können das auch berechnen, dann wie ein Korken sitzt der drauf und kann die ganze Last abfangen. Burkhard, bitte nächstes Bild, sehr schön, finde ich. Dann was mal ein Modell als kleines Spielzeug. Ihr seht Bauklötzchen, ne? Und wenn man diese Bauklötze zusammensetzt und dann der Schlussstein drauf sitzt, dann können die halten, ohne dass da Klebstoff zwischen ist. Und die halten sogar so gut, dass man eine Weinflasche drauflegen kann. Das ist die Idee, die hier hinter steckt. Das ist der Schlussstein. Und das hat man damals überall sehen können, sobald man ein Stadttor hatte oder irgendwas Gemauertes, wo ein Bogen war, da war der Schlussstein obendrauf und es hat funktioniert. Das hat eine Wahnsinnstragkraft, einfach nur zusammengefügt. Das ist wichtig. Danke, Burkhard, das war die letzte Folie auch. Um nun zu verstehen, welche Funktion Christus im Bild hat, wir springen immer zwischen den sprachlichen Bildern, ihr merkt das schon. Christus wird zum Schlussstein, der verhindert, dass das bunte Gebäude, diese Villa Kunterbund-Gemeinde zusammenbricht. Und jetzt benutze ich etwas, was eigentlich in der Architektur nicht vorkommt, aber ich fand es wichtig. Der Mörtel, der Kitsch, der dieses Gebäude zusammenhält, obendrauf Christus, der bildet die Statik, aber das, was die anderen Steine verbindet, ist die Liebe. Die Liebe, die Christus uns vorgelebt hat, bis hin zu seinem Kreuzestod. Und diese Liebe wird durch gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz gebildet und bildet damit die Basis für ein friedliches Miteinander. Damit wird die Gemeinde zu einem Schutzraum, zu einem Tempel für unterschiedlichste Menschentypen verschiedenster kultureller Prägung unter einem Dach, dessen statischer Dreh- und Angelpunkt Christus ist. Und das ist nicht nur Theorie, ich finde das immer wieder faszinierend, wenn ich hier mit dir zusammen als Gemeinde bin und wir mal angucken, aus welchen unterschiedlichen Hintergründen bis hin zu Nationalitäten wir kommen und uns trotzdem hier einmütig zusammenfinden und zusammen Gemeinde bauen können. Ich finde das ganz faszinierend und es gibt wenige Bereiche in unserer Gesellschaft, wo das in dieser Form möglich ist. Also es ist eben nicht nur Theorie und Theologie, sondern ich finde es toll, dass wir das auch leben können. Und in diesem Haus, das hat Paulus gesagt, ist nun was Besonderes passiert, nämlich sehr unterschiedliche Gruppen kommen zusammen und können in Frieden, in Einheit zusammenleben. Und er spricht hier von der Gemeinschaft von Juden und Christen. Und das ist ein Thema, und jetzt verlasse ich sozusagen den Rahmen der Gemeinde und gehe so ein Stück in unsere gesellschaftliche Wirklichkeit in Deutschland 2024. Das ist ein besonderes Thema, was uns sehr interessieren sollte. Mit Blick auf unsere Geschichte müssen wir als Deutsche einen besonders genauen Blick für unsere jüdischen Mitbürger haben. Nun fordert uns der Text aus Epheser als Christen zusätzlich dazu aus. Und wenn wir auf die aktuellen Bilanzen gucken, dann sollte uns das aufhorchen lassen. Ich will uns jetzt hier nicht mit Beispielen erschlagen, aber eine Bilanz sollte trotzdem mal zitiert werden. Und zwar zitiere ich aus Zeit Online. Die Zahl antisemitischer Straftaten im ersten Quartal ist in Deutschland deutlich gestiegen. Ein Bericht zufolge haben sich im ersten Quartal unseres Jahres 793 antisemitische Straftaten in Deutschland ereignet. Im Vergleich, in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 waren es 381. Immer noch viel zu viel, aber ihr merkt, wie die Zahlen gestiegen sind. Vor kurzem ist durch die Medien noch das Attentat in Mannheim viral gegangen, bei dem ein Polizist im Rahmen eines antisemitisch motivierten Angriffs getötet worden ist. Die Hintergründe für diese Straftaten sind sehr vielschichtig, aber es sollte uns nicht egal sein, dass dies passiert. Und es sollte uns nicht egal sein, dass jüdische Mitbürger sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen können. Das gilt im Übrigen auch für Menschen, die sich politisch für das Gemeinwohl engagieren. Ihr kriegt das alle mit in den Nachrichten. Als Christen Also für uns muss es ein Anliegen sein, dass die Einheit, auch die gesellschaftliche Einheit, die Paulus für die Gemeinde immer wieder anmahnt, auch gesellschaftlich für uns ein schützenswertes Gut darstellt. Kerstin hat heute schon anmoderiert, wir haben heute einen besonderen Tag, wir haben Wahlsonntag mal wieder und es geht diesmal um eine Wahl für ein Parlament, was gar nicht so vor unserer Haustür ist, sondern das Europäische Parlament betrifft. Einige Länder um uns herum haben schon gewählt, wir sind heute dran. Heute findet in Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Und leider können wir die Tendenz einer gesellschaftlichen Verrohung nicht nur für Deutschland beobachten, sondern erkennen sie auch bei unseren europäischen Nachbarn. Dabei kann eine Hinwendung zu nationalistischen Parteien, deren schwarz-weiß gefärbter Populismus simple Lösungen für komplexe Probleme anbietet, keine Lösung sein. Natürlich steht es mir nicht zu, irgendeine politische Partei zu empfehlen. Doch sollten wir auf jeden Fall wählen, Kerstin hat das ja schon sehr schön gesagt, wir sollten auf jeden Fall wählen, gehen und uns dabei von Paulus Gedanken an Einheit trotz Unterschiedlichkeit auch für Europa leiten lassen. Ich glaube, dass die komplexen Probleme, die wir haben, dass wir die nur lösen können als Menschen, wenn wir lernen, zusammenzuarbeiten und an einem Strang zu ziehen. Fazit. Wir leben in unruhigen Zeiten und tragen eine große Sehnsucht nach Frieden in uns. Paulus macht uns im Epheserbrief deutlich, dass das große Friedensangebot Gottes in Jesus Christus auch eine solide Basis für ein respektvolles Miteinander in Gemeinde und Gesellschaft bietet. Die Einheit, die Paulus für ein gelingendes Gemeindeleben als wesentlich empfindet, ist keine Konformität, sondern eine Einheit in der Vielfalt von Herkunft, Prägung und Gaben. Und ermöglicht wird diese durch eine gemeinsame Ausrichtung, durch eine gemeinsame Fokussierung auf Christus, weg vom kritischen Beäugen anderer, die eventuell meinen Ansprüchen und Vorstellungen nicht gerecht werden. Zum Schluss dieser Predigt möchte ich zwei Verse aus einem Kirchenlied zitieren. Das Kirchenlied stammt von einem Kirchenmusiker, Rolf Schweitzer, und man findet es im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 657. Es stammt aus dem Jahr 1982. Und ich lese hier die dritte und die sechste Strophe. Und das Lied heißt, so wie es dann auch im Refrain mal wieder vorkommt, damit aus Fremden Freunde werden. Ich lese die dritte und sechste Strophe. Damit aus Fremden Freunde werden, lebst du, damit ist Christus gemeint, die Liebe bis zum Tod. Du zeigst den neuen Weg des Friedens, das sei uns Auftrag und Gebot. Und die sechste Strophe. Damit aus Fremden Freunde werden, gibst du uns deinen Geist, der, trotz der vielen Völkergrenzen, den Weg zur Einigkeit uns weist. Amen.